Mittwoch, der 15. September 2021, ein neuer Stream vor der Wall Street Eröffnung. Diesmal nicht mit dem Fokus auf die Wall Street, sondern erst einmal mit dem Fokus auf meinen Gastredner, meinen Gastreferenten, den Jens. Hallo Jens.
Hallo Andreas. Vielen Dank, dass ich heute wieder hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir sprechen heute übrigens nicht über die Wall Street. Ich habe es schon groß angekündigt hier im Twitch-Channel, wo das Ganze auch mit übertragen wird. Wir sprechen heute über den DAX und nicht den DAX als solches. Den hatte ich heute Morgen schon gecovert, du sicherlich auch, sondern über die DAX-Werte, die den DAX bereichern. Das Ganze geht auch als Hörvariante über die entsprechenden Audiokanäle Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ich freue mich drauf, mit dir die Werte zu besprechen. Wir erzählen auch immer das Kursniveau, über das wir sprechen, damit auch diejenigen, die es nur hören, das Ganze rezipieren können. Und ja, es ist etwas, was es in der DAX-Geschichte noch nie gab, so eine starke Umstrukturierung. Mal flog ein Wert raus, mal kamen zwei neue hinein. All das hat es schon gegeben. Fusionen, Ausschluss, sogar schnelle Ausschlüsse wie bei Wirecard. Ja, aber das Zehn.
Das ist ein schönes Wort.
Verhältnismäßig, wenn man die DAX-Historie sich anschaut, den gibt es ja nun schon ein paar Jahre, dann war es doch schnell. Aber dass 10 Werte gleich neu reinkommen, das ist schon Wahnsinn. Was hat denn das für einen Hintergrund?
Ja, du sagtest es schon. Ja, Wirecard, glaube ich, dürfte so der Hauptgrund gewesen sein, nachdem ja letztes Jahr dort es zu diesen Überraschungen kam beim Jahresabschluss und infolgedessen sich dann herausstellte, dass die Zahlen, dass die immer wieder hinausgeschoben wurden und immer wieder hinausgeschoben wurden, und dann hat man festgestellt, es gibt gar keine Zahlen, oder es gibt schon Zahlen, aber die sind auf jeden Fall nicht so gut, dass das Unternehmen noch als solvent bezeichnet werden könnte. Und dann war Game Over in Anführungsstrichen, und dann hat die deutsche Börse festgestellt, das hat es nicht nur noch nie gegeben, dass wir solche Bilanzskandal bei einem im DAX gelisteten Unternehmen hatten, sondern ergänzend dazu kam ja dann auch noch erschwerend hinzu, man hatte gar keine Regeln, wie man dann solch ein Schwergewicht im Grunde genommen aus dem DAX rausbekommt. Und es hat, glaube ich, 2 Monate gedauert. Und das war natürlich dahingehend ein bisschen, ich sag mal, ärgerlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Investor bin und zum Beispiel in einem DAX-ETF positioniert bin und ich habe im Grunde genommen nur eine Performance von 29 Titeln, die dann da abgebildet wird. Ja, und dann kam die glorreiche Idee zu sagen, gut, das müssen wir jetzt erstmal ändern. Das ist jetzt dahingehend, glaube ich, geändert worden, dass man sagt, du hast noch ein 30-tägiges Zeitfenster, dass du deine Zahlen verschieben kannst, deinen Quartalsbericht. Und sobald du die dann nicht vorlegen könntest, fliegst du sofort raus. Und das ist halt tatsächlich nicht nur auf den DAX bezogen, sondern auf alle deutschen Indizes, also sprich der MDAX, SDAX, TechDAX und dergleichen. Und darüber hinausgehend kam es ja dann noch zu einer weiteren Entwicklung, die auch so ein bisschen Naserümpfen nach sich gezogen hat. Stichwort Delivery Hero, das war dann der Nachfolger von Wirecard. Und dann hat man da festgestellt, naja, Delivery Hero, erstmal haben die, glaube ich, in 2019 bereits ihr Deutschlandgeschäft verkauft gehabt an Lieferando. Also das heißt, haben schon gar kein Business mehr in Deutschland gemacht. Plus, seitdem es Delivery Hero gibt, gab es wohl noch nie ein positives operatives Jahresergebnis. Ne? Und dann hat man festgestellt, vielleicht sollte man da auch mal was ändern, dass das da dann auch Unternehmen sind, die Geld verdienen, und hat demnach jetzt auch eine Anpassung im Hinblick auf das EBITDA, glaube ich, dann, also EBITDA ist kurz für Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation and Amortization, also Englisch, oder positives Gewinnergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung. Und hat gesagt, dass man da mindestens 2 Jahre in Folge ein positives Gewinnergebnis, also EBITDA, eben ausweisen muss, um dann im DAX aufgelistet zu werden, aufgenommen werden zu können. Ja, und ich glaube, darüber hinausgehend nochmal so ein zusätzlicher Grund, den man nennen dürfte, ist wahrscheinlich auch, dass man gesagt hat, naja, wir haben die größte Volkswirtschaft Europas, aber der DAX 30, der bildet eventuell jetzt auch nicht wirklich diese deutsche Volkswirtschaft 1:1 ab, also so optimal, dass man dort eben von einem Aktienleitindex eben sprechen kann, und hat dann eben gesagt, dann erweitern wir den jetzt nochmal um 10 Titel, was allerdings auch, glaube ich, nur ein Aufschluss ist, sagen wir mal. Also wenn man sich den CAC 40 zum Beispiel sich anschaut, da haben wir auch 40 Unternehmen in Frankreich, oder den MIB 40 ist es dann in Italien. auch 40 Unternehmen. Allerdings jetzt zum Beispiel im Vergleich zum FTSE, also zum britischen Aktienindex, FTSE 100, ist es jetzt dann eben 100 Unternehmen. Demnach ist das halt so auch so ein bisschen die Frage, bildet das jetzt wirklich die deutsche Wirtschaft optimal ab? Wir haben, glaube ich, eine Gesamtmarktkapitalisierung jetzt nach dem Aufstieg dann von den 10 Unternehmen in der Größenordnung von etwas unter 2 Billionen, glaube ich, Euro. Naja, also ich denke, es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, so ungefähr, genau, ja. Sogar ein bisschen weniger als Apple, glaube ich. Ich glaube, Apple alleine und trotz Preissenkung, ja, aber dann sind wir bei den US-Titeln.
Das wollen wir nicht. Ich wollte nur noch ergänzend zufügen, dass diese nächsten 10 Titel, die in den DAX kommen, in diesem Monat schon am 3. September festgelegt wurden. Also Investoren und die, die den Index nachbilden, die konnten sich schon frühzeitig drauf einstellen. Und du hast Delivery Hero angesprochen, die Regel kam, als Delivery Hero schon im DAX war. Also die sind so mal vor der Regel reingeschlüpft. Und dürften drin bleiben deswegen.
Die bleiben auch drin, ja, tatsächlich. Also noch, man weiß ja nicht, was sich da jetzt noch entwickelt. Ne? Demnächst muss man ja auch wieder Zahlen vorlegen. Wenn man dann 31 Tage braucht, dann haben wir Pech gehabt.
Das stimmt. Aber ich meine, von dem Gewinnkriterium, von dem EBITDA-Kriterium wäre Delivery Hero nach der neuen Regelung gar nicht erst reingekommen. Sie sind aber schon drin, deswegen, sie bleiben mal drin. Alles ist gut, kommen aus Berlin. Auch die Bundeshauptstadt sollte ja auch ein Unternehmen stellen. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu dem Kakaraon, nenne ich ihn ganz französisch, weil nämlich dort die Mehrheit der Titel auch den Firmensitz in Paris in der Hauptstadt hat. Und in Deutschland ist die DAX-Hauptstadt München. Ja, und nicht etwa Berlin, weil nämlich Allianz, Münchner Rück, selbstverständlich BMW und ja, da gab es glaube ich noch Siemens, auch München. Bin mir gar nicht sicher, wer noch alles in München sind. Jedenfalls einige, die in München ihren Geschäftssitz haben und deswegen ist das von der Marktkapitalisierung her die reichste Stadt auf den DAX bezogen. Lass uns gerne in die Werte mal reinschauen. Ich muss jetzt
tatsächlich mal kurz gucken in Bezug auf Siemens, aber tatsächlich, also ich google das gerade, steht Hauptsitz München, weil die haben ja auch ein riesengroßes Werk hier in Berlin. Deswegen.
Aber wenn du noch nie aus Berlin rausgekommen bist, Jens, dann ist das natürlich für dich die Welt dahinter beendet. Aber da gibt's noch andere. Ich glaube, die DAX-Hauptstadt davor war Bonn mit Telekom, Deutsche Post. Aber München hat den Rang abgelaufen und das lässt uns gleich mal zu den Werten kommen, weil so eine richtige Diversifikation findet meines Erachtens jetzt auch wiederum nicht statt, wenn noch ein Automobilwert reinkommt, noch ein Essenslieferant und noch ein Sportartikelhersteller. Das haben wir doch alles schon.
Ich muss jetzt ganz kurz sagen, die wirklich breite Diversifikation. Ja, ich wüsste jetzt nicht, also ist das Schuhbusiness, ist das ausreichend groß? Ist die Nachfrage nach Schuhtiteln so groß, dass man das als wichtigen Wirtschaftszweig in irgendeiner
Form... Hat jeder. Manche haben kein Auto, aber Schuhe hat doch jeder.
Ja, aber von Zalando? Hast du Schuhe von Zalando?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, von Zalando gibt's gar keine, ist ja nur der Händler, aber ich habe tatsächlich welche bei Zalando bestellt. Aber bevor es zu intim wird, lass uns alphabetisch da mal gerne durchgehen und zwar mit etwas, was auch nicht jeder hat. Ein Flugzeug. Und da sind wir schon bei A wie Airbus.
Weil sie soll ich mal meinen Bildschirm teilen? Ich habe jetzt hier mal drauf geklickt. Genau, sehr also man sieht ja an der Stelle, ich habe den Hintergrund in Bezug auf den Nasdaq habe ich gelassen, aber der DAX 30 wird DAX 40. Ganz wichtig, erstmal bevor ich jetzt gleich die Liste zeige mit den ganzen Symbolen erstmal, wer da aufsteigt, der Risikohinweis. Also wir handeln hier... in dem Fall Devisen CFDs bei Markets. Das heißt also, es sind komplexe Handelsinstrumente, die sind auf Margin gehandelt, gehen mit Risiken einher, die nicht für jeden Anlegertypen geeignet sind. Man mache sich also selbstständig mit seinem Risikoprofil erstmal vertraut, entscheidet dann, ob der Handel mit diesen Produkten sich dann für einen entsprechend eignet. Das komplette Produktportfolio findet man natürlich auf der Webseite. Man kann alle Titel, die wir jetzt hier zum Thema machen, CFDs, in diesem Zusammenhang natürlich dann auch von der Short-Seite traden. Es gibt auch physische Titel, die man natürlich über Markets traden kann. Also es ist ein sogenannter Multi-Asset-Broker. Also auch da alle Informationen dann entsprechend über die Webseite verfügbar, markets.com/de für weitere Informationen. Und hier habe ich jetzt einmal die Übersicht mit den einzelnen aufsteigenden Unternehmen an dieser Stelle. Also Airbus hatten wir tatsächlich letzte Woche, hattest du Airbus mal kurz angerissen. Das war und zwar im Hinblick auf die
Kriterien.
Ethische Kriterien, ja, sehr gut, genau. Was jetzt auch ein Riesenthema ist, tatsächlich ESG und dergleichen. Da kommt ja dann die Frage auf, das ist ja nicht nur ein ich würde jetzt mal sagen, direkter Konkurrent von Boeing im europäischen Segment, sondern wir haben natürlich auch jemanden, der da im militärischen Bereich eventuell tätig ist und entsprechende Forschung vorantreibt und dergleichen. Zalando hatten wir jetzt gerade auch schon genannt. Also das heißt, der Vertreiber von Schuhen, ist mal sehr einfach gesprochen, sehr, sehr grob gesprochen. Siemens Healthiness, das ist ganz interessant. Siemens Healthiness in dem Zusammenhang könnte man, glaube ich, als, also ist ein Spin-off, kann man davon das sagen? Ja, Spin-off im Hinblick von Siemens offensichtlich. Also und zwar machen die stellen Technologie eben logischerweise für die Healthcare-Industrie, also pharmazeutische, technologische Dings da. Das ist schlecht, wenn man nur die englischen Begriffe kennt. Healthcare-Industry halt. Was ist der deutsche Begriff?
Gesundheits.
Richtig, ja, Gesundheit. Healthcare, genau. Genau, dann haben wir noch HelloFresh. HelloFresh ist vielleicht dem einen oder anderen tatsächlich sogar bekannt. Wir haben diese
Kochboxen?
Kochboxen, ne? Ja, genau. Fresh, also das heißt, die dann HelloFresh, also frisches Essen auf den Tisch eben tatsächlich, ein direkter Essenslieferant ist das tatsächlich
Das ist ein bisschen, ich kretsch da gleich immer mal rein, oder? Bei den Einzelwerten, oder willst du erst alle einmal durchsprechen und dann vertiefen wir das?
Mach das mal, das ist, glaube ich, eine ganz gute
Idee. Dann kretsch ich rein, also fällt mir nämlich noch einiges ein. Also Airbus ist ja auch erst dieses Jahr wieder in die schwarzen Zahlen gekommen. Also die haben es auch gerade so geschafft, hier wirklich reinzukommen, und ist im Grunde genommen die Langstreckenflugzeuge sind die Hauptumsatzträger, aber es werden auch, und das ist eben diese ethische Frage, es werden eben auch Kriegsmaterialien, also quasi Jets, die im Krisenfall eingesetzt werden, mitgebaut. Und das ist eben diese ethische Sache, die man hier durchaus mitbedenken sollte bei einem Investment, und wenn man diese ESG-Kriterien hoch gewichtet. Du bist gleich zu HelloFresh weitergesprungen, da würde ich auch nochmal kurz bleiben. Das sind Kochboxen, da wird das Essen soweit angeliefert, bis zu dem Punkt, wo du es noch zubereiten musst. Also dir tropft schon quasi der Zahn, der Appetit ist groß, aber du kannst noch nicht reinbeißen, weil du hast im schlimmsten Fall eine halbe Zwiebel, drei Körner von Pfeffer aus dem Hochland vom Himalaya, das Salz und vielleicht noch zwei Kartoffeln. So, der Charme dabei ist, dass du A, das Rezept und die Vorgehensweise, wie du es zubereitest, komplett mitgeliefert kriegst. Also es ist eine Art Kochbuch dabei, und B, du hast genau diese Portionierung, die du brauchst, weil jeder, der schon mal gekocht hat und möchte mal was Neues ausprobieren, wie irgendeinen bestimmten Gulasch, der steht vor der Frage, oh, habe ich denn überhaupt Thymian da, und fährt dann vielleicht in den örtlichen Discounter und kriegt dann nur Abpackungen, die man nie braucht. Also das letzte Erlebnis, was ich hatte bei einem Shake, den ich mir gemacht habe, aus einem Rezept Online-Buch, da brauchte ich Flohsamen. So, nun hat niemand Flohsamen da. Ich habe auch keinen Floh, der hier rumsamen kam. Also ich bin los in den Discounter. Da gab's das noch nicht mal. Also musste ich in einen Biomarkt ausweichen. Und am Ende habe ich mir irgendwie so 200 Gramm Flohsamen gekauft für 15,90 Euro gefühlt. Sehr, sehr teuer, und brauchte davon einen halben Esslöffel. Der Rest steht, glaube ich, immer noch im Schrank. Und damit sowas nicht passiert, portioniert das HelloFresh schon mal vor. Man kann es zubereiten, vielleicht auch als Pärchen, als Familie. Ist ein tolles Kocherlebnis. Man isst mal was Neues, also neues Rezept probiert man aus. Und vielleicht auch ein kleiner Kritikpunkt, den man hier mit reinreichen sollte, wenn ich schon ESG erwähnt habe, dann den Umweltgedanken. Wenn nämlich wirklich drei Pfefferkörner in einer Plastikfolie eingepackt per Post zu dir kommen, da fragt man sich, ja, wo ist der biologische Fußabdruck geblieben bei all der gesunden Ernährung, die man ursprünglich im Kopf hatte?
Das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Das wäre nämlich jetzt so die Frage gewesen. Das hatte ich nämlich gelesen. Ich habe tatsächlich, ja, was soll ich sagen? Ich habe meine persönliche HelloFresh bei mir zu Hause. Meine Frau, die ist da sehr, sehr begabt in diesem Bereich. Deswegen habe ich da tatsächlich, also du sprichst da aus der Erfahrung. Ich habe das tatsächlich noch nie in Anspruch genommen. Vielleicht, ja.
Aber extrem profitabel ist auf alle Fälle das Unternehmen. Also netto sind im vergangenen Jahr auch dank Corona, das gab nochmal so einen Booster, man hat es am Aktienkurs gesehen oder sieht's, wenn du den parallel einblendest, HelloFresh, oder hast du ihn nicht, dann habe ich ihn, kein Problem, sag Bescheid, dann können wir den Chart uns nämlich auch anschauen, dass gerade im Lockdown die Menschen natürlich nicht jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce essen wollten oder eine Beutelsuppe oder was auch immer, sondern auch neue Gerichte einfach ausprobieren wollten, aber auf der anderen Seite auch teilweise Angst hatten, im Discounter mit der Maske zu stehen und sich Lebensmittel zu beschaffen. Also ist natürlich vorteilhaft gewesen, sich die Zutaten zuzuliefern und dann zuzubereiten. Also das ist kein komplexes Geschäftsmodell. Es bleibt auch für Innovatoren offen, das nachzuahmen für Nachahmer. Also ein riesengroßes Risiko, was die Eintrittsbarrieren hier begeht. Aber seit Januar 2020 2020, und das kann ich auch ohne Chart hier mal reinreichen, hat die Aktie um 340% zugelegt und damit ist HelloFresh von der Performance hier die am besten entwickelste Aktie, die unter diesen 10 DAX-Anwärtern hier mal gezeigt hat, was sie kann. Ja, also das ist schon ordentlich.
Wobei, ich hatte, jetzt muss ich gucken, dass ich das hinbekomme, aber ich glaube, der Anteil am DAX insgesamt ausgehend von der Marktkapitalisierung ist verhältnismäßig klein, ne? Also das heißt, ich glaube, das größte Gewicht in dem Zusammenhang, das hat wirklich Airbus, glaube ich, mit was sind es, 8% oder irgendwie sowas. Und alle anderen 9 kommen gemeinsam, glaube ich, nur auf rund 5% dann übrigens in Bezug auf die Marktkapitalisierung.
Das stimmt. Aber lass uns zum nächsten springen, zu Porsche. Porsche, auch ein klassischer Autowert. Jeder hat schon mal einen Porsche gesehen, der ein oder andere auch davon geträumt, sicherlich in seinem Leben mal einen Porsche zu fahren oder zu besitzen. Es ist die Porsche Automobil Holding SE, also die Dachgesellschaft von Familie Porsche. Und Pirch wird hier die Mehrheit quasi auch über diese Gesellschaft an Volkswagen gehalten. Also da gab es ja auch mal damals diese Übernahmequerelen, wo Porsche eigentlich über ein Optionsgeschäft relativ clever eingefädelt Volkswagen fast übernommen hätte. Und du bringst den Chart hier mal rein. Der hat sich nämlich ähnlich gut entwickelt wie die anderen Autobauer, konsolidiert, aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht so stark wie jetzt eine Volkswagen oder eine Daimler vom Top aus betrachtet, also noch relativ gut. Und der wird laut Analysten auch das höchste Gewinnpotenzial gesehen. Also durchschnittliches Kursziel der Analysten bis Ende diesen Jahres liegt bei 111. Das wären ja von hier aus nochmal betrachtet 25-30%.
Als Ertrost, glaube ich, ne?
Und als Ertrost, genau. Ja. Und das wäre hier ein Nettoergebnis, was erwartet wird, 2,6 bis 4,1 Milliarden Euro Nettoergebnis für das laufende Jahr, also weniger als die anderen Autobauer, aber trotzdem von der Gewinndynamik, und man muss das ja vor dem Hintergrund sehen, wie viele Modelle verkauft werden, also was pro Modell quasi verdient wird, das ist sehr, sehr interessant und ist nicht nur interessant für Anleger, die auf höhere Kurse spekulieren, sondern es ist auch interessant für die sogenannten Dividendenjäger. In den vergangenen 3 Jahren wurden jeweils 2,21 Euro ausgeschüttet und damit haben wir hier eine Dividendenrendite von 2,5%. Spannend.
Aber was mir im Hinblick auf Porsche, ich habe das nicht so genau verfolgt, aber ich glaube, warum die bis in ins Hintertreffen geraten könnten, ist, glaube ich, weil die sind im Elektromobilitätsbereich, glaube ich, nicht so stark. Ne? Also die haben da noch einiges.
Oh doch, die haben einen also, Porsche als Elektro-Rad.
Klar. Aber in Anführungsstrichen kann der mithalten. Also ausgehend nämlich, wenn ich mir anschaue, zum Beispiel, also Mittelklasse-Modelle, glaube ich, da würde Volkswagen, ich glaube, die haben sogar sich auf die Fahne geschrieben, direkt als Konkurrent zu Tesla, glaube ich, in diesem Mittelklasse-Segment, glaube ich, aufzutreten. Ne? Ich weiß aber nicht, wie dieses Modell heißt. Ist das i3, glaube ich, nicht, oder irgendwie sowas?
Also auf jeden Fall war, glaube ich, dieser Golf, aber den Porsche, den du meinst, den Elektro-Porsche, ist der Taycan und den hat tatsächlich ein Freund von mir getestet und auf einer Rennstrecke zusammen mit anderen Elektro-Sportcar-Freunden und der ist ganz, 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 ganz locker an so einem Tesla dran geblieben. Also der hat auch eine Reichweite von 430 Kilometern und hat einen riesen Akku, kommt also quasi ordentlich weit, kostet dafür aber auch ordentlich Geld. Und 79 kW Antrieb, das ist schon was, wo man von träumen kann. Aber der Preis ist natürlich für diejenigen, die sich einen Mittelklassewagen normalerweise kaufen, unerschwinglich. Trotzdem, wenn man den Gesamtkonzern sich anschaut, vor dem Hintergrund Materialengpass, Chipmangel, bei Skoda kam in dieser Woche die Meldung, dass 100.000 Fahrzeuge eben nicht fertiggestellt werden können bei Skoda allein, also eine von 17 Untersparten des Volkswagen-Konzerns, weil Chips fehlen. Aber innerhalb dieses Konzerns werden die Chips natürlich von A nach B so ein bisschen hingeschoben und da munkelt man, dass die Chips erstmal bei Porsche landen, weil die eben die größte Marge haben im Gesamtkonzern und ja, die Skodas einfach warten müssen. Krass. Finde ich.
Taycan auf der Rennstrecke, das ist ja auch nochmal ein Erlebnis, was man sich auf die Rennstrecke...
In Leipzig, in der Nähe von Leipzig, kannst du dir das buchen? Vielleicht lass uns das mal als Streamer-Ausflug machen.
Das wäre eigentlich eine coole Idee, glaube ich.
Und filmen natürlich mit so einer kleinen Kamera, so einer GoPro. Das wäre auf alle Fälle cool. Wir sind jetzt schon ein bisschen gesprungen auch von dem Alphabet her. Die Zeit geht immer so schnell rum, wenn wir zusammen sprechen. Die Brenntag hatten wir gar nicht weiter mit erwähnt. Das ist nämlich ein Chemieriese. Wir haben nun schon Chemieunternehmen im DAX, aber das ist mehr oder weniger ein Chemikalienhersteller und der ist auch einer der weltgrößten Distributoren, was diese Chemikalien angeht. Also die werden eben vermischt, ausgeliefert für die Industrie, die braucht man auf jeden Fall. Und zwar ist die Chemieindustrie eine zyklische Branche, aber das Unternehmen, was übrigens aus Essen stammt, also nichts mit München oder Berlin zu tun hat, das hat in den letzten Monaten auch die Prognose nochmal nach oben gestreut. Also da läuft alles sehr, sehr gut.
Und vor allem das mag auch riesengroß. Ich habe, also Brenntag ist tatsächlich gar nicht so sehr bei mir auf dem Schirm gewesen. Was ich spannend fand, war, die haben 17.000 Mitarbeiter. Also das ist ein riesen Arbeitgeber tatsächlich. Das war mir gar nicht so bewusst. Also Brenntag schon mal irgendwie so peripher gehört. Haben übrigens auch hier eine Aktie im Moment.
Ja, und schau dir da mal den Chart an, die letzten Monate. Also da gibt es eigentlich nur eine Richtung, Allzeithoch zu Allzeithoch.
Da hat sich wahrscheinlich frühzeitig abgezeichnet,
dass da die 30, Aufnahme... Ja. Naja, das war eher so dieses zyklische, wir haben Angst vor Corona, die Wirtschaft bricht zusammen, als es dann nochmal unter die 30 ging. Und seitdem geht es im Grunde genommen nur aufwärts. Also Wahnsinn. Ja,
und es könnte, glaube ich, auch nochmal einen Schub geben, weil wir müssen es natürlich immer mal vor Augen führen. Das ist natürlich größtenteils wahrscheinlich jetzt schon begonnen, eingepreist zu werden und dergleichen. Aber du hast natürlich, wenn du einen ETF jetzt abbildest, hast du natürlich als Portfolio-Manager jetzt, du musst ja die Aktie kaufen und du hast eine entsprechende Nachfrage, die entsprechend in den Markt gegeben wird, weil du willst ja den DAX 40 dann auch entsprechend abbilden, denn du musst ihn abbilden, zwecks, ja, wie gesagt, deines Gesamtportfolios, was du da managst. Und deswegen sind, glaube ich, alle Titel, die wir jetzt hier zum Thema gemacht haben, auch interessante Kandidaten, auch eine Porsche aus der Perspektive, eben beispielsweise mit dem von dir angesprochenen Kursziel.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und das gilt auch für Sartorius. Also da geht es letzten Endes um den Gesundheitsbereich, Biotechnologie und da werden Geräte und Materialien benötigt zur Herstellung für die biopharmazeutischen Medikamente. Und da ist Sartorius natürlich mit dabei und hat gerade auch in der Corona-Krise einiges angeliefert, was da gebraucht wurde. Das Konzernnettoergebnis wurde im Vergleich zum Vorjahresquartal, wurde jetzt gemeldet, in diesem Jahr um über 100% gesteigert. Also das sieht insgesamt gut aus. Die Produktion von Covid-19-Impfstoffen, die läuft natürlich weiter rund. Vielleicht brauchen wir auch noch eine Kreuzmischung, eine dritte Impfung, vielleicht auch alle paar Jahre eine Impfung. Und da werden genau solche Ausgangsstoffe gebraucht. Die Sartorius-Aktie, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen mit den anderen, ist seit Januar 2020 um 155% gestiegen, also auch ordentlich, wobei ich die jetzt von den Bilanzkennzahlen schon wieder als zu teuer empfinde. Für das laufende Jahr wird nämlich hier der 62-fache Gewinn berechnet oder quasi eingepreist. Da würde ich dann lieber sagen, machen wir es sportlicher und lassen uns nicht gegen verschiedenste Sachen impfen, sondern versuchen fit zu bleiben im Sinne von Puma-Schuhe anziehen. Puma, der kleine Bruder von Adidas, schließt jetzt zum großen Bruder auf. Tatsächlich, aber du weißt das bestimmt, waren das ja mal Brüder und haben sie so ein bisschen verzankt.
Ja, wer kennt die Geschichte nicht? Warte mal, ich habe ja auch Puma hier da oben. Na, Costa Air. Wurde jetzt frisch aufgenommen. Also nicht für diejenigen welchen, die sich jetzt später die Charts hier angucken. Nicht wundern, also das Unternehmen ist nicht gerade frisch an die Börse gekommen, sondern die gibt's da schon ein bisschen länger. Die Kurshistorie hier, die ist deswegen abgeschnitten, weil die Kurshistorie ab dem Zeitpunkt, ab dem die Aktie beziehungsweise das der CFD, der da drauf eben notiert wird, eben hier bei Markets handelbar ist. Also das vielleicht nochmal ganz kurz so als Information. Das ist einmal hier Puma, Airbus, in dem Fall ist es dann die Group SE. Also da gibt es auch noch einen anderen Airbus-Titel. Ich gebe den mal hier oben ganz kurz ein. Da steht auch nochmal ein Airbus. Da hat man auch mehr Kurshistorie dann an dieser Stelle. So, da sieht man übrigens dann auch diesen massiven Einbruch der Aktie, die wir hier zu sehen gekommen
sind. So, da gab es ja keine Flugreisen mehr. Da haben auch die verschiedensten Fluggesellschaften keine neuen Mittelstrecken- und Langstreckenflugzeuge bestellt. Ganz klar, auch Boeing hatte da Ausfälle, aber die Aktie hat sich viel besser erholt als Boeing. Vielleicht noch zwei Worte zu Puma dazu. Also da wurde letztes Jahr im Oktober, das siehst du jetzt in dem Chart nicht, aber ich kann es auf der Tonspur mit rüberbringen, bereits im Oktober wurde dieses Lockdown-Tief quasi wieder erreicht, also das Vorkrisenniveau, und das Unternehmen ist dynamischer gewachsen als die Konkurrenten, die man so kennt. Also Adidas ist natürlich einer davon, Nike, der Weltmarkt Führer. Und ja, die Analysten finden es auch sehr, sehr positiv, dass der Luxusgüterhersteller Kering eine Beteiligung an Puma hatte. Die hat er mittlerweile schon ein bisschen abgebaut. Also das Kerngeschäft bleibt Sport, das Kerngeschäft bleiben auch Trikots. Fußball-Europameister Italien wurde beispielsweise mit Puma ausgestattet und insgesamt sind 200 Athleten ausgestattet, die wir in Tokio bei den Olympischen Spielen gesehen haben. Also da ist auf alle Fälle auch für das Auge was dabei und der ein oder andere hat vielleicht auch im Lockdown Zeit gehabt, mal wieder joggen zu gehen oder selbst irgendwie Sport für sich zu treiben und hat dafür...
Allerdings in Nike-Schuhen, Andreas.
Ach, du in Nike-Schuhen, okay. Ja, ich habe tatsächlich Puma-Schuhe. Wirklich, ich habe sogar Puma-Socken an. Soll ich dir die zeigen? Warte mal, die können ja schnell ausziehen. Ha, das glaubst du mir sonst nicht. Hier. Tatsächlich.
Das ist unglaublich.
Wie spontan ist das denn? Meine Socken ausgezogen. Puma zum Businesshemd. Passt ja auch irgendwie. Alles ist möglich im Homeoffice. Und wenn du jetzt auch noch nicht nur Kamera und Ton hättest von mir, sondern vielleicht auch noch über die Nase was riechen würdest, würdest du Nivea-Creme riechen? Nein, Spaß beiseite, aber Beiersdorf müssen wir auch noch mal kurz mit erwähnen. Die hat nämlich mit Nivea, Eucerin, Tesa und so weiter eigentlich auch in den DAX gehört, hat ein bisschen enttäuscht. Die ist nicht mit auf der Liste gelandet am Ende.
Nein, aber Symrise ist in diesem Zusammenhang dort gelandet. Ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Und zwar ein, was ist denn das deutsche Wort für Fragrance?
Duftaromenhersteller.
Ja, sehr genau, Symrise. Richtig. Ja, ganz genau. Ja, und ich glaube, die dürften wahrscheinlich dann einfach aus dieser Perspektive potenziell eventuell auch die attraktivsten Gewinnaussichten einfach gehabt haben. Also ich habe die jetzt nicht genauestens auf dem Schirm, aber ich glaube, eine Marktkapitalisierung von 16 Milliarden, so Pi mal Daumen, 16 Milliarden Euro
ungefähr. Ja. 16 Milliarden Euro und die haben letzten Endes, sind sie auch Zulieferer für ganz viele andere, die quasi Duft- und Geschmacksstoffe brauchen. Geschmacksstoffe sind ja in fast jedem Lebensmittel, also auch wenn man sich gesund ernährt, so ein paar Geschmacksstoffe hat man ab und an schon mal mit drin und ja, da bin ich gespannt, ob der ein oder andere das auch rausschmeckt, dass es von Symrise ist oder die überhaupt kannte. Also ich hatte vorher die Aktie zwar schon öfters mal gehört, aber wie intensiv sie da quasi mit anderen Herstellern von Lebensmitteln verankert ist, das war mir nicht bewusst. Das könnte man nochmal in einer Sondersendung bringen.
Ich habe noch eine Frage zu einem anderen jetzt neu aufgenommenen. Ich weiß nämlich nicht, wie man die ausspricht.
Kia Jen? Ich habe es auch nie gehört, wie man sie ausspricht, aber ich weiß, dass sie auf alle Fälle hier auch in den DAX gekommen ist, die Diagnostikkonzern quasi. Also da wird auch einiges hergestellt, was wir in der Pandemie gebraucht haben. Kia gehen.
Ganz interessant ist, die sitzen gar nicht in Deutschland. Also ich glaube, deren Hauptsitz ist in Venlo, also an der deutsch-holländischen Grenze an dieser Stelle. Aber die haben, glaube ich, ihren Hauptsitz gar nicht in Deutschland, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz nach, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle, aber obwohl,
ja, Venlo, zentral in Hilden bei Düsseldorf, da ist der Hauptsitz, aber ja, du hast recht. Also ja. Molekulare Diagnostik, akademische Forschung, pharmazeutische Industrie wird beliefert, angewandte Testverfahren, mehr als 25 Länder sind hier quasi mit angeschlossen. Also die Bioinformatik, das ist ja ein Bereich, der hat Zukunft. Und das ist auch einer der Werte, wo ich sage, da kommt was richtig Zukunftsträchtiges rein. Was ich ein bisschen vermisse bei den ganzen Werten, die jetzt in den DAX aufsteigen, das ist ja letzten Endes auch was so ganz technisch Innovatives, aber gerade diese Biotech-Branche, da sind ja unsere Vertreter, also ob das jetzt eine CureVac ist oder eine BioNTech, die haben ja den Weg an die Nasdaq gewählt, aber normalerweise von der Marktkapitalisierung zumindest eine BioNTech wäre ja für den DAX schon lange reif gewesen.
Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass wahrscheinlich dieser Weg über die USA Nasdaq gegangen wurde, weil man ja diese sehr intensive Partnerschaft hier mit Pfizer eben dann und ausgehend hiervon eventuell dieser Weg eingeschlagen worden ist. Was mich auch interessiert oder was ich spannend finde ist, wir haben immer noch nicht so im Bereich, ich sag mal, so eine Google in Anführungsstrichen. Also irgendwas, wo ich sage, nochmal so eine Ergänzung zu SAP. Ich glaube, SAP hat ja eine verhältnismäßig hohe Marktkapitalisierung oder ein Gewicht im DAX. Ich glaube, ist der größte Titel sogar mit etwa 10% Pi mal Daumen, glaube ich. Pi mal Daumen, trotz auch des Gewinneinbruchs im letzten Jahr. Da gab es ja dieses massive Gap auf der Unterseite. Aber das ist bis jetzt übrigens nicht geschlossen worden, interessanterweise. Finde ich auch vielleicht erwähnenswert in dem Bereich. Aber ich glaube, da zeigt sich auch so ein bisschen, dass wir da etwas rückständig sind. Also im Bereich Digitalisierung, glaube ich, das ist dann auch kein so großer Zufall, dass da jetzt kein nachrückendes Unternehmen in irgendeiner Form sich präsentiert oder jetzt dann dafür potenziell qualifiziert hat, um das aufzustellen.
Stimmt. Ja, die Siemens Healthineers hattest du am Anfang angesprochen. Da geht es letzten Endes um Laborautomatisierung. Also das ist so ähnlich wie bei Nahrungsmittelherstellung dann auch ohne Personal quasi Testreihen gibt oder auch Versuchsreihen, die hier durchgemixt, durchgeschüttelt und getestet werden. Also da gibt es Remote Scanning Services in Kliniken. Die Radiologen haben ganz viele Artikel oder Gerätschaften, die bei Siemens Healthineers da entsprechend bestellt werden. Und es gibt auch diese Digital Health Plattform Connect. Also da kann man quasi im Gesundheitswesen auch Absprachen halten, ist ein bisschen mehr als Zoom bieten könnte, wo wir hier sind, aber es ist ähnlich aufgebaut. Ich bin gespannt, was es da noch für Innovationen gibt. Also Innovationen gibt's in der Tat, aber sie sind so ein bisschen versteckt und nicht so in die Außenschaufenster gestellt, wie es bei vielen amerikanischen Unternehmen der Fall ist.
Was ich in dem Zusammenhang, was du gerade gesagt hast, da kommt mir so spontan, vielleicht gibt das auch in die Richtung ein sehr spannender Growth-Titel, aber aus dem US-amerikanischen Bereich wieder Teladoc. Teladoc spielt auch eine relativ große Rolle tatsächlich in dem Arc Innovation Portfolio von Katie Wood, also neben Tesla, und hat ausgehend auch von den Rücksetzern. Ich glaube, wir sind unter 60% unter den Allzeithochs, so Pi mal Daumen. Und bei den Wachstumsaussichten, ähnlich auch wie Zoom beispielsweise, läuft es auch wieder einen ganz interessanten Bereich, glaube ich. Das sind so Bereiche, die auch dann in den kommenden Jahren durchaus einiges an Wachstumspotenzial haben. Also wir haben jetzt zwar einen deutschen Konkurrenten, aber ich glaube, meine Wahl würde trotzdem eher so auf Teladoc fallen in dem Zusammenhang.
Na gut, also du bist nicht dafür zu haben, die 10 DAX-Kandidaten jetzt direkt breit einzukaufen, sondern schaust weiter auf amerikanische Werte, richtig?
Ich vermute schon. Da ist der Home-Bias bei mir nicht so stark ausgeprägt, tatsächlich. Okay, aber wenn sich eine interessante Handelsgelegenheit bietet, dann bin ich natürlich zu haben. Egal, wo der Bär steppt oder auch der Bulle, je nachdem. Ich bin da flexibel, was das angeht.
Ich wollte schon sagen, und ich bedanke mich damit auch für deine Flexibilität, was das Thema angeht, denn du bist ja der Wall Street Experte dann in der kommenden Woche auch wieder für die Wall Street hier quasi oder für die Wall Street Vorbereitung von mir gebucht, in Anführungsstrichen. Würde ich mich freuen, wenn wir das dann nächste Woche wieder auf amerikanische Werte ausrichten, aber aus aktuellem Anlass haben wir das Thema hier mal in den Vordergrund gebracht. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann unterstützt gerne den Kanal, das Video, ein Like, ein Daumen, ein Sternchen, was es nicht alles gibt. Und nächste Woche geht's weiter auf diesem Channel.
Ich freue mich drauf, wenn ich wieder hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Bis dahin, Jens. Alles Gute.